Yo, Leute, was geht? Wir sind mal wieder live auf dem Sonic Boom Podcast und ich bin nicht alleine. Ich habe den lieben Mischa Janic am Start. Was geht ab, mein Lieber?
Ja, grüezi. Hello, hello. Liebe Grüße aus Berlin.
Polska Genetics aus der Schweiz. Mit Grüßen aus Berlin nach Brasilien. Das ist doch mal global, oder?
Ja, du. Mehr global geht's nicht mehr als bei mir dieses Jahr. Es ist wirklich super viel los und habe jetzt gerade im Vorgespräch, ich hatte schon ein bisschen erzählt, es ist gerade so, puh, echt. Also man denkt jedes Mal so, okay, nächstes Jahr ein bisschen ruhiger, aber irgendwie
Ja, du bist wahrscheinlich auch einer, der dann so die Zeichen sieht oder die Opportunities und sagt so, ja, why not, ich gehe drauf, oder? Hast du schon mal dich bewusst für irgendwas entschieden, obwohl du wusstest, das könnte vielleicht Spaß machen und Sinn machen? Also gegen was entschieden?
Als das gerade richtig fiel, ja, die ganze Zeit, Bro. Das ist das Problem. Ich entscheide mich die ganze Zeit gegen Sachen, die Spaß machen, weil nur so kann ich ja wirklich auch die Sachen machen, die mir am wichtigsten sind. Also das merke ich jetzt schon. Also heute wurde ich eingeladen ins KitKat, eine Kollegin legt auf. Letzte Woche hätte ich noch ins Mahalla gehen können, so bin aber um 12:30 im Bett gewesen, war aber mit meinem Team trotzdem noch kurz im Sisyphus. Also das Ding ist, so Level 1, das habe ich so vor 10 Jahren verstanden, ist so, die schlechten Opportunities und die, ich will jetzt mal sagen, nicht geeigneten Menschen von den geeigneten und den guten Opportunities zu unterscheiden, das ist so Level 1. Und dann irgendwann kommst du aber so an den Punkt, wo du realisierst, jetzt hast du nur noch gute Opportunities und nur noch geile Leute um dich herum und jetzt musst du die sehr geilen und sehr guten Opportunities von den guten Opportunities unterscheiden. Und irgendwann, und da bin ich jetzt gefühlt, und deswegen ist es auch so schwer für mich in einer Stadt wie Berlin, wo ich 1000 Leute kenne, von den sehr guten Menschen und den sehr guten Opportunities und den allerbesten Opportunities und Menschen zu unterscheiden. Und das ist echt, also, es ist echt krass, Mann. Also, es ist nicht einfach. Weil eben, ich bin auch ein Mensch, der sehr freiheitsliebend ist und Flow-State etc. Aber ich merke halt, dass wenn ich nur nach diesem Gefühl gehe und allem Ja sage, dann komme ich zu nichts. Und dann ist es auch wieder nicht gesund für mich. Genau, behindert mich ja auch in meinen Zielen.
Hast du da für dich eine Skalierung oder ein Wertesystem, wonach du dann einordnest, was ist für dich eine sehr geile Opportunity?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich auf jeden Fall mittlerweile ganz klar sehe, ist, dass ich nur noch mit Menschen Zeit verbringen möchte, aktiv, ausgewählte Zeit, mit denen ich auch ein gemeinsames Anliegen verfolge. Also mit denen ich in irgendeiner Weise gemeinsam wirken kann, mit denen ich in etwas investiere und zwar nicht nur kurzfristig, sondern was Langfristiges. Also ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder eine Businessbeziehung. Es muss immer etwas sein, wo wir beide uns aktiv dafür entscheiden, langfristig zu investieren, langfristig zusammen zu wachsen und auch eine gegenseitige Form von Commitment besteht. Weil dann habe ich das Gefühl, hey, das geht Hand in Hand mit meinen Werten. Oder es sind halt zum Teil auch so Connections, wo ich weiß, es ist so viel Pleasure, es ist so viel Spaß, es ist so eine unglaublich geile Erfahrung dabei, wie zum Beispiel Burning Man, wo ich sage so, hey, Burning Man, selbst wenn dabei nichts entsteht, ist die Erfahrung an sich es allemal wert, immer wieder zu gehen. Also es gibt schon so für mich so Gründe, oder? Weil ich könnte jetzt an 5 andere Festivals gehen, aber nein, Burning Man ist einfach, das ist für mich so das Festival. So.
Burning Man lässt du dir nicht nehmen, ne? No matter what.
Nee, no matter what.
Krass. Und du warst ja das letzte Jahr das erste Mal, also quasi als Single auf Burning Man, oder?
Ja, stimmt. Tatsächlich, ja. Kann man so
wie
sagen.
Wie war das? War das nochmal anders für dich?
Das war auf jeden Fall eine ganz andere Nummer, Mann, weil ich meine, ich gehe davon aus, die Zuhörer wissen so ein bisschen, was Burning Man ist. Es ist ja sehr sex-positive, erstens mal. Zweitens hast du dort halt einfach auch, wenn du dich drauf einlassen kannst, wirklich eine 7-Tagen-Container, in dem alles passieren könnte und alles passieren kann auch. Und das war halt beim ersten Mal, als ich gegangen bin, sehr speziell, weil da war ich ohne meine Ex-Freundin da und war mit Menschen da, mit denen ich aber zum ersten Mal gespürt habe, dass es Menschen gibt, die so sind wie ich. Also ich wusste eigentlich nicht, dass es solche Menschen gibt. Ich habe immer gedacht, ich wäre irgendwie komisch und ich wäre anders. Und deswegen war das für mich dann so eine Bestätigung und ein unglaubliches, schönes Gefühl. Aber ich bin dann auch zurückgekommen zu meiner Ex-Freundin mit einem Gefühl von verdammt, jetzt habe ich irgendwie das gesehen und jetzt kann ich nicht mehr zurück. Jetzt weiß ich, dass es da noch viel mehr zu erfahren und zu erleben gibt. Und das hat sich dann auch im nächsten Jahr bestätigt, als ich dann mit meiner Ex-Freundin zum zweiten Mal in Burning Man gegangen bin, da habe ich nicht so ein schönes Burning Man gehabt, weil ich eben gemerkt habe, wie unterschiedlich wir sind auf vielen Ebenen, wie viele Sachen für sie schon ein klares Nein bedeuten. Und für mich war es ein Vielleicht. Also ich bin ein sehr experimentierfreudiger Mensch. Ich möchte sehr viele Sachen erleben und ausprobieren und sage zu sehr wenigen Sachen pauschal Nein. Und deswegen war das zweite Burning Man für mich auch, obwohl es super schön war, sehr challenging. Und letztes Jahr war ich dann eben wirklich mit allen Leuten dort, also das komplette Camp waren Menschen, wo ich das Gefühl hatte, hey, wo waren die mein ganzes Leben? Also Menschen, die nicht nur Pleasure wollen, sondern eben auch dieses Camp zusammen organisiert haben, Verantwortung übernommen haben. Alle gehen mit einer Intention rein von Geben und Service und Inclusion. Und ich hatte überhaupt keinen, zum ersten Mal auch gar nicht so diesen unterdrückten sexuellen Need, wie ich ihn zum Beispiel die ersten zwei Mal hatte, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich will auf jeden Fall was Sexuelles erleben. So, ich war letztes Jahr so ohne irgendwie da überhaupt was zu suchen da, weil ich eben gerade schon in jetzt nicht in festen Beziehungen war. Ich hatte aber so ein paar Sachen, die gut liefen und wurde dann aber trotzdem überrascht. So, ich war nicht im Orgy Dome, ich war jetzt nicht an einer Sexparty, aber es hat dann trotzdem zu sehr schönen so Erlebnissen geführt. Aber das war gar nicht mehr so das Hauptding. Das Hauptding war einfach zu sehen, dass wenn man mit dem richtigen Tribe von Menschen unterwegs ist, dann öffnet man sich einfach ganz anders, man ist viel echter und dann auch in dieser Echtheit, das, was man vielleicht jahrelang so ein bisschen versteckt hat, in dieser Echtheit dann auch gesehen zu werden von den anderen und trotzdem dieses Gefühl von Akzeptanz und Liebe zu spüren, das war dann auch sehr heilend. Also das ist das, was ich auch wirklich sagen kann. Burning Man ist nicht nur ein Festival, ist nicht nur Pleasure und Hedonismus, sondern es kann auch wirklich wie eine Art Therapie wirken, so eine Art Community, die du vielleicht nie hattest. Und das habe ich auf jeden Fall mal am meisten gespürt, eben einfach zu sehen, was auch andere Menschen, die einfach ihr Leben geil leben, wie das auch nochmal einen Einfluss auf mich hatte, jetzt auch in diesen letzten 12 Monaten.
Ja, komplett. Ich war ja auch einmal da mit der Yara und für uns beide war es auch ein absoluter Eye-Opener, was alles noch möglich ist. Also wir hatten uns ja schon auf die Fahnen geschrieben und ans Revier geheftet, dass wir für die Freiheit einstehen und für anders gedachte Konzepte und das dann nochmal so wirklich real dann mit eigenen Augen zu sehen, auch wenn es dann nur eine Woche ist und relativ utopisch, aber per Definition ja wirklich ins Extrem dann auch getrieben, was alles möglich ist, gibt dir dann auch nochmal so echt Konfidenz und Zuversicht und Hope und Motivation für die Zukunft, da weiter die Fahne hochzuhalten, dass das eine andere Welt möglich sein kann. In welcher Form auch immer, aber Burning Man hilft da einem echt so wirklich nochmal die mentalen Grenzen zu sprengen. Sei es jetzt die Kunstwerke auf der Playa, alles irgendwie am Ende von Menschen erdacht und irgendwie erschaffen, als auch die Menschen an sich. Es war unvergesslich. Unvergesslich.
Mhm. Ja, und das merkst du halt auch erst, wenn du ein Burning Man bist, dass du überhaupt noch Ketten trägst, weil ich war ja schon in der Meinung, ich war schon ziemlich chainless 2018. Aber du merkst halt erst, dass du an Ketten gebunden bist, wenn du dich wieder bewegst. Also wenn du dich nicht bewegst, merkst du auch deine Ketten nicht wirklich. Und am Burning Man hast du halt die Möglichkeit, dich in so viele neue Richtungen zu bewegen, dass du dann merkst, oh wow, da ist noch ein bisschen Charme. Oh, da ist noch ein bisschen unterdrückte Energie. Oder da ist vielleicht noch etwas, was ich schon lange mal wollte, aber eigentlich irgendwo unter den Teppich gekehrt habe, weil es meine Partnerin verletzen könnte oder weil ich vielleicht dafür verurteilt werden könnte oder weil es eben auch einfach ein Risiko für meine Identität ist. Das heißt, das ist echt, also wie gesagt, das ist nicht zu unterschätzen, so ein Burning Man. Und eben trotzdem weiß ich aber auch, und da bin ich auch mittlerweile sehr bewusst darüber geworden, weil ich ja auch sehr holistisch und ganzheitlich auch lebe und auch mit vielen Menschen auf meinem Podcast darüber spreche, es ist auch wirklich nicht für jeden. Weißt, es gibt auch Leute, die wollen das gar nicht. Also die sind halt einfach schon so, wie sie sind, gesetzt. Und wir denken dann so, boah, voll langweilig oder was geht denn bei denen ab? Aber es gibt Menschen, bei denen funktioniert es auch ganz normal. Ist auch okay.
Ja. Völlig. Leben und leben lassen. Das ist alles total legit. So wie zum Beispiel auch Psychedelics oder Ayahuasca wahrscheinlich nicht für jeden etwas ist und es auch nicht jeder machen sollte. So ist vielleicht eine Burning Man-Erfahrung auch nicht für jeden erstrebenswert. Es ist tough, es ist intens. Und ich weiß noch, ich hatte so die ersten Sekunden, als wir angekommen sind, ich hatte einen absoluten Fluchtreflex. Ich weiß noch, du warst jetzt auch, glaube ich, das erste Mal im Camp. Wir waren letztes Jahr dann, als wir da waren, ich glaube 2017, waren wir, oder 19, ich verwechsel das immer, ich glaube 17, waren wir im Camp und sind da angekommen und ich dachte, ich will nur weg. Das war einfach too much. Wir standen auch, ich glaube, 6, 7, 8 Stunden im Stau, um da reinzufahren bei sengender Hitze. Plus dann kamen ganz viele Sandstürme und Wipeouts schon quasi da in der Kolonne, wo du dann gewartet hast, um überhaupt reinzukommen. Und ich war einfach nur fix und fertig. Bin da angekommen, ich dachte, das ist irgendwie eine Kirmes für Arme. Da war irgendwie zu laute Musik und man ist ja eh, das Nervenkostüm ist ja völlig am Ende. Und dann fährst du da das erste Mal drauf und siehst dann diese Wagen und bling bling und die Lichter und die laute Mucke und willst einfach nur deine Ruhe irgendwie haben. Und es ist doch ja sehr, auch sehr in your face dort. Und ich konnte damit nicht gucken und nicht umgehen. Und ich weiß noch, ich bin dann zu dem Camp Leiter von dem Naked Heart, hieß das Camp, das ist echt cool. Kennst du, ne? So ein Tantra-Camp, glaube ich.
Klar, ja.
Wir sind aber wegen der veganen Ernährung da gelandet. Wir wollten ein Camp, das veganes Food hat, und dann sind wir am Ende quasi bei den ganzen Naked und Naked Eye People gelandet in dem Camp. Das war für uns dann auch nochmal so ein Komfortzone-Challenge. Aber ich saß dann da in dem Zelt bei dem, ich glaube, David hieß er, glaube ich, und habe gesagt, ich will nur weg. So, wie sieht's aus? Können wir einen Refund kriegen? Wenn nicht, ist mir auch egal, ich will hier einfach nur weg. Und er sagte so, also er war echt super, aber ich glaube, er meinte danach auch, ich wäre nicht der Erste gewesen, der so overwhelmed war. Der hat mich dann erstmal nur runtergeholt, hat gesagt, lasst euch doch mal eine Nacht irgendwie drauf ein oder einen Tag und kommt erstmal an, schlaft jetzt erstmal und dann morgen sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. Und so langsam habe ich mich dann auch abreagiert und dann wurde es eine der besten Erfahrungen ever. Also ich bin froh, dass der mich da quasi festgehalten hat.
Ja. Wart ihr in einem Zelt oder in einem RV?
Nee, wir waren im Zelt. Wir haben uns dann so ein Tent gemietet.
Ja, also das ist eben das, was ich jetzt auch dieses Jahr wieder mache, zum vierten Mal. Und alle haben mir so gesagt, also in meinem Camp bin ich eigentlich der Einzige, der noch in einem Zelt pennt. Alle machen eigentlich RV. Und ich habe das eben auch jetzt nochmal so für mich überprüft. Ich kenne es halt nicht anders, aber ich verstehe schon den Grund, warum ein RV eben auch genau dieser Rückzugsort sein kann. Ich bin von Natur aus sehr eben auch so ein Typ, ich kenne dieses Flight-Gefühl sehr, sehr selten, dass ich mal wirklich von einem Ort weg will, das kenne ich fast nicht. Aber ich habe es jetzt mit der Freundin, mit der ich hingehe, die meinte so, ja, aber Misha, was ist denn, wenn wir dann mal komplett im Arsch sind und schlafen wollen, weil die Sonne ab 9 Uhr morgens kannst du halt nicht mehr pennen. Und ich habe halt für mich auch ganz klare Regeln mittlerweile definiert für Burning Man, die mir auch wirklich helfen. Wie ich zum Beispiel, dass ich einfach um 3 Uhr spätestens im Bett bin, egal wie geil die Party ist. Und ich einfach deswegen auch keine Drogen mehr nehme zu spät, weil ich dann wirklich auch schlafen kann. Und meine 6 Stunden Schlaf, die in meinen Augen weniger ist nicht gut. Also besser ist mehr, aber weniger als 6 Stunden geht nicht. Und dann bin ich halt immer um 3 Uhr im Bett. Oder ich gehe sogar schon um Mitternacht ins Bett und stehe dann um 6 Uhr für den Sonnenaufgang auf und habe den ganzen Tag. Ne? Das heißt, wenn du einfach einmal deine eigenen, auch wieder hier proaktiv deine Boundaries definierst, ja, dann sagst du halt wieder zu gewissen Sachen nein, die gut, sehr gut sind, aber dafür kannst du zu den wichtigsten Sachen wieder ja sagen, nämlich deiner Gesundheit, Sonnenaufgängen und komplette Daypartys dann auch, an denen du fit bist, weil zum Beispiel Mayan Warrior ist jetzt dieses Jahr nicht dabei, die sind jetzt abgefackelt, aber
nee, warum sind ja, die
der komplette Artcar? Der komplette Artcar ist abgefackelt vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Krass. Den gibt's nicht mehr. Der ist durch.
Heftig. Also war der noch woanders im Einsatz, so außerhalb von, oder war der immer noch auf der Playa?
Nee, der, das ist ja ein ganz bekannter Artcar. Und ich kann mich erinnern, letztes Jahr, da war ich auch einmal so am Morgen früh bei Mayan Warrior und bei Roboheart, die haben sich so getroffen auf der Deep Playa am Morgen. Magisch, und ich war so frisch ausgeschlafen, richtig magisch so. Und ein paar, die haben die ganze Nacht durchgemacht, die waren dort auch noch so, weißt du, auf Ketamin so. Noch so am Start. Und ich habe auch so gemerkt so, boah, nee, Mann, also am letzten Tag habe ich das dann trotzdem einmal gemacht, einmal durchmachen, wenn der Burn... Ja, aber sonst
einfach... Ich finde es mittlerweile auch richtig geil, so fresh und sober zu sein.
Ja,
yeah, so, so mit allen Sinnen dann so, ich glaube, da kam dann noch Monokind, gibt es den?
Monolink. Also
ganz, Monolink. Boah, der hat dann irgendwie sein Knaller-Hit, was war das? Irgendwie Sun, The Sun is...
Burning Sun.
Sunset auf dem Mayan Warrior und gespielt und das war zum Beispiel so ein Magic Moment, wo dann so alles zusammengekommen ist und ich war komplett sober, ich war nüchtern und konnte das so voll wirklich mit bis in die kleinste Haarspitze so aufnehmen, so quasi observen und trotzdem so part of the happening zu sein und das finde ich mittlerweile richtig, richtig cool.
Geil.
Ja. Ist schon geil auf dem Burn, oder?
Ja, also weißt du, das Ding ist eben, es ist nicht nur geil, sondern eben, es ist für mich auch wertvoll. Also es ist nicht nur hedonisch oder hedonistisch geil, es ist auch wirklich, wenn ich jetzt gucke, ich habe zum Beispiel dieses Jahr schon mit zwei richtig krassen Menschen einen Podcast gemacht, mit dem Zukunftsforscher Sven Gaborjanski und mit dem Schule 42 CEO aus Berlin, Max Senges. Das sind zwei also Professoren oder Ärzte auf jeden Fall, also im Sinne von, die haben studiert, die haben massiven Impact auf die Welt. Und die haben beide in meinem Podcast gesagt, dass Burning Man ein Erlebnis war, das sie geprägt hat, auch in ihrem Business. Und so war es ja bei mir auch. Also ich habe ja angefangen mit Chainless Life, mit dem Mentoring. Ich habe ja zuvor nur Podcasts gemacht und mein Buch geschrieben. Und dann am Burning Man haben mir so viele Menschen zurückgespiegelt. Misha, wenn ich mit dir spreche, kriege ich den Zugang zu etwas Tieferem wegen dir. Und du spiegelst mich auf eine Art, wie es andere Menschen nicht machen. Du solltest das weitermachen. Und dann habe ich halt gemerkt, so okay, krass. Ich kriege jetzt hier so wie die Erlaubnis vom Leben, diesen Job wirklich zu tun. Und ich muss nicht noch warten, bis ich noch eine NLP-Ausbildung gemacht habe und noch eine Ausbildung, sondern ich kann jetzt anfangen, Mann. Also deswegen, also Burning Man ist einfach, ja, jetzt haben wir viel Werbung gemacht, Mann.
Ja, nächstes Jahr, das Bro. Auf jeden Fall. Ja, mal sehen, ne? Mal sehen.
es kommen ja auch Leute mit Kids, aber es ist sicher nicht so einfach.
Ja, ist auf jeden Fall anders, denke ich mal. Aber jetzt gerade so, ist man irgendwie noch mehr im Moment, also ich glaube, jeder hat das ja auch anders, aber so von meinem Empfinden, wenn du ein Kid hast, im Vergleich zu unserem Leben vorher, hat man dann so monatelang vorgeplant, jahrelang vorgeplant, sich drauf gefreut, Pläne geschmiedet und jetzt mit dem Kid, denke ich so, das Geilste ever ist, einfach einen Ort zu finden, wie jetzt zum Beispiel hier in Brasilien und einfach hier zu sein, im Hier und Now und das zu genießen und gar nicht zu viel in die Zukunft abzuschwenken.
Ja, Mann.
Ja.
Schön.
Ja. Wir hatten ja letztes Mal bei dir auf dem Podcast, wie ist eigentlich die Folge angekommen? Die war ja jetzt so ein bisschen out of the box, oder?
Ich wollte gerade sagen, also ich kann nur für das sprechen, was in meinen DMs aufgetaucht ist. Und mir haben sehr viele Frauen und Männer geschrieben, auch wirklich auch Frauen aus meinem Inner Circle, auch Kundinnen von mir, haben gesagt, hey, Misha, so wichtig, dass das mal gesagt wurde, dass jemand da mal wirklich Klartext spricht, auch bezüglich Homebirth, bezüglich System. Und also das war schon sehr kontrovers. Ich hatte auch eine Frau, die mir eine DM geschrieben hat, so hey, das muss man aber ein bisschen differenzierter betrachten, das ist nicht ganz so einfach. Also das hat auf jeden Fall Wellen geschlagen, deswegen mega geile Folge geworden für mich auch.
Cool, ja. Das ist so witzig, weil das ehrlich gesagt, das ist die erste Folge von mir selber, die ich mir nochmal komplett angehört habe, so habe ich noch nie gemacht. Vielleicht irgendwo mal reingeskippt oder so. Aber ich hatte auch so ein bisschen Imposter-Syndrom, weil ich fühlte mich so ein bisschen überrumpelt von der Frage so, wer bist du, ne? War ich vorher nicht drauf vorbereitet. Und ich glaube, du stellst aber jedem Gast die Frage. Ich hatte das nur nicht mehr im Kopf. Also hatte ja schon ein paar Folgen von dir gehört. Da dachte ich, hätte da so voll kacke geantwortet und der Rest von dem Interview wäre auch voll Chip gewesen und voll Wreck. Aber am Ende, ich habe mir das ja nochmal angehört, dann dachte ich, ey, so schlecht war ich gar nicht. Nee, das war ja gar nicht so. Nee, cool, ja genau, das hätte ich jetzt genauso nochmal gesagt und so. Und am Ende habe ich mich dann selber voll gefeiert und war so ein bisschen relieved von meinen Selbstzweifeln, die man dann doch ab und zu immer noch hat, ne?
Nee, ja, ich denke das manchmal auch. Ich habe auch manchmal so Podcast-Gespräche, wo ich das Gefühl habe, ich labere zu offen über Sachen. Also ich bin so ein Typ, du kennst es ja selbst auch aus privaten Gesprächen. Ich sage halt alles, wie es ist. Also ich halte wirklich nichts zurück. Und ich merke, dass es für gewisse Menschen dann manchmal auch sehr triggering sein kann, dass das, was ich sage, das löst halt bei ihnen dann irgendwas aus. Und dann denke ich manchmal auch so, habe ich jetzt zu viel gesagt in diesem Podcast? Hätte ich da meine Schnauze halten sollen? So.
Ja, oder hast du irgendwie so von Darius Michalczewski geredet, von einem Boxer, was für ein Quatsch, ey, hast du die Straße mit in den Podcast geholt? Aber am Ende war es irgendwie genau richtig. War irgendwie doch cool, ne? Der hat schon Spaß gemacht. Und da hat mir am Ende, glaube ich, so, nee, das war, glaube ich, nicht mehr live. Kurz im Nachgespräch eingecheckt. Und da ging es dann so um, nicht um die Verwahrlosung hier auf der Erde, ein bisschen übertrieben gesagt, aber schon so in dem Change, der gerade so stattfindet, angefangen von der ganzen Vogue-Bewegung über Gender, Pronomen im Namen, Lesbian, Gay, Black, Life Matter, Movements. Also alles Themen, die im Grunde schon immer für mich persönlich relevant gewesen sind. Und eine Daseinsberechtigung haben. Und ich hatte so das Gefühl, mit dem wurde auch ganz vernünftig umgegangen, zumindest in meinen Kreisen. Und jetzt fühlt sich das alles so voll an wie so, also mega aufgedrückt, in your face, aufgezwungen und auch so als, fast schon so als Missbrauch für eine Keule, wie oftmals ja auch immer sehr schnell diese Nazi-Keule geschwungen wurde, ist jetzt mittlerweile auch fast jeder Nazi, der nicht in dieses Kamen-Narrativ mit einsteigt. Und da einhergehend auch hat mir so dieses Thema, ja, wenn du dazu noch was sagen willst, kannst du gerne auch was sagen, aber dazu hat mir dann auch das Thema so männliche, weibliche Energie und auch ja, gelebte männliche Energie von den Männern selber, gelebte männliche Energie von den Frauen, feminine Energie von den Männern und so, und dass dieses Pendel oder überhaupt so diese Balance völlig in Disbalance geraten ist in meinen Augen. Und ich glaube, da hattest du auch noch ein paar Anmerkungen oder Gedanken zu, und das haben wir aber nicht weiter ausgeführt, haben gesagt, das können wir bei mir auf dem Podcast machen. Mhm. So war's, ne?
Ja, genau. Also vielleicht, um am Anfang mal anzufangen, ich will das auch noch mal erwähnen oder vielleicht dir spiegeln. Ich habe das am Anfang auch geglaubt, so wie du, dass das komplett in eine andere Richtung geht und da jetzt jeder, der keine Pronomen bei Instagram drin hat, jetzt dann plötzlich irgendwie gecancelt wird, oder jeder, der halt auch sich nicht irgendwie fügt und gewisse Sachen anpasst. Mhm. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, also erstens mal ist es wahrscheinlich in Amerika um einiges krasser als hier. Hier in Berlin ist es auch ziemlich intensiv. Aber ich glaube auch, dass es einfach so ist wie mit allem. So die paar, die am lautesten schreien, die siehst du halt auch immer. Aber die meisten Menschen sind immer noch ziemlich normal, Mann. Also wenn ich wirklich so rausgehe und mit Menschen spreche, dann sind eigentlich die wenigsten Leute wirklich an dem Thema auch interessiert. Das Pronomen-Thema ist eh durch. Also gefühlt, jetzt triggere ich wieder Leute. Ja. Aber ich hab so viele Leute gehabt, die das reingehauen haben und dann wieder rausgenommen haben. Und es ist, ich sage immer noch, wie es ist, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte, dass du mich als they, them bezeichnest. Jo. Es ist noch nie in meinem Leben vorgekommen, aber wenn es jetzt jemand gibt, der sagt, hey, ich habe zwei verschiedene Geschlechter und je nachdem, was es gerade ist, sag du mir, wie du genannt werden möchtest, und dann mache ich das. Aber also ich werde nie bei mir jetzt das Bedürfnis haben, mich als Mann bezeichnen zu müssen, so was ich einfach als offensichtlich sehe, dass ich jetzt noch ein He, Him in meiner Bio haben muss. Und das finde ich halt, dort finde ich zum Beispiel immer noch so ein bisschen so, ja, okay, wer das halt will, kann das machen, aber es ist halt so ein bisschen dieses Virtue-Signaling geworden, genauso wie ich früher ja auch vegan in meiner Bio hatte, als ich vegan geworden bin, um mich auch wieder so ein bisschen superior zu fühlen. Und das ist eben das, was ich merke. Es sind immer wieder die gleichen Leute, die in diese Fettnäpfchen treten, egal ob du Ayahuasca trinkst zum ersten Mal und dann zum Messias erwachst oder aufhörst zu rauchen und dann bist du der größte Anti-Raucher. Ich glaube, wir haben einfach sehr, sehr oft auch so dieses Thema, dass wir bei uns unseren alten Schatten direkt irgendwie wegdrücken wollen und möglichst schnell die neue Identität auch nach außen geben wollen. Und das führt dann auch zu diesen extremen Dynamiken. Aber gesund ist es nicht und das ist auch nicht nachhaltig. Also die meisten Menschen kommen dann auch wieder bei sich an. Bei mir ging es zum Beispiel auch 2 Jahre und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, ist mir doch scheißegal, ob meine Kollegen Fleisch essen oder nicht. Soll jeder machen, was er will. Ich weiß, es für mich passt und that's fucking it.
Das vermisst so ein bisschen diese gesunde Streitkultur, die es früher mal gab. So mit den besten Kumpels so, commit, not to commit. Also irgendwie so in die Richtung, ne? Lass uns darauf einigen, dass wir uns nicht einig sind. So fertig aus.
Ja.
Ich finde Werder Bremen gut und ich finde Bayern München geil und wir sind trotzdem Kumpels und gehen jetzt einsaufen. So, und jetzt oftmals habe ich so das Gefühl, so nee, alles muss so eingenordet, so auf diese eine Linie, alle Ukraine-Flagge in die Bio reinhauen und so weiter und so fort. Was in keinster Weise heißt, dass ich das nicht anerkenne und dass es einen Krieg gibt, dass man Ukraine vielleicht supporten sollte, dass alles seine Daseinsberechtigung hat, ne? Wie ich schon sagte, so, und das war aber auch noch nie irgendwie ein Thema, dass das keine Daseinsberechtigung hätte. Aber dadurch, dass man das so zum Thema macht oder sogar zur Quote macht, wie zum Beispiel Frauenquoten oder so, hebst du das auf ein größeres Podest, als es eigentlich sein müsste. Und dann ist ja auch wieder nicht normal, weil am Ende das Ziel von zum Beispiel einer Frauenquote ist doch auch, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen oder so. Und das Beste wäre, wenn das Ganze organisch geschieht und nicht durch Zwang, wie zum Beispiel eine Quote, wo sich dann vielleicht wieder jemand benachteiligt fühlt, ein Mann, der vielleicht doch besser qualifiziert wäre, auf diesem Posten und dann vielleicht neidisch ist und Missgunst sät. Und dadurch ist am Ende dann wieder mehr Chaos entstanden, als wenn man nicht diese Quote gehabt hätte.
Ja, und ich meine, wir haben mittlerweile auch sehr gute Evidenz aus Schweden beispielsweise, dass es eben nicht funktioniert. Also, dass man eben, wenn man es versucht, genau das Gegenteil passiert. Also, es gibt noch mehr Männer, die jetzt in Ingenieur- Kreisen arbeiten in Schweden als Frauen, weil eben die Frauen einfach weniger an Dingen und mehr an Menschen interessiert sind und Männer mehr an Dingen und weniger an Menschen. Und das ist halt evolutionsbiologisch auch total sinnvoll. Und es ist auch total normal, dass es weniger Frauen in Führungspositionen gibt, weil viele Frauen halt irgendwann mit 30, 35, viele, die wollen halt dann trotzdem irgendwann Kinder, auch wenn sie das vielleicht nicht geglaubt haben. Weißt du, und dann siehst du halt, das, ja, und dann siehst du halt Frauen, die sind mit 35 zwar Führungspositionen, aber sind dann so in ihrer maskulinen Energie drin.
Ja, da sind wir jetzt beim Thema.
Ja,
und das ist, und ich glaube, das hat auch so ein bisschen die Welt so ins Wanken kommen lassen. Dieses, es tut mir ja fast schon leid zu sehen. Also es gibt viele richtig gute, nette, schöne, hübsche Frauen, die, glaube ich, ja, also die komplett das Feminine verkörpern, so, also man sieht es so, man merkt es, man spürt es in der Seele, aber in ihrer maskulinen Kraft, also in ihrer maskulinen Energie fast schon so in Geiselhaft sind, weil sie denken, sie müssten mithalten, sie müssten auch hustlen, sie müssten auch ein krasses Business aufbauen, sie müssten auch hart sein, sie müssten bestehen können gegenüber den Männern oder vielleicht sogar noch besser sein als die Männer und die Männern erst recht jetzt out zu performen. Und das finde ich, geht dann wieder so komplett in die andere Richtung und bringt die Welt ins Wanken, wenn gleichzeitig dann auch viele Männer absolut an sich arbeiten dürfen oder viele Sachen auch heilen dürfen und da ihre feminine Seite und Art entdecken dürfen. Aber wo das Pendel dann auch komplett so ins Feminine schlägt, so die Frauen so voll im Maskulin, die Männer voll im Feminin und dann hast du da irgendwie so ein Cocktail, so eine Konfusion. Die gefühlt irgendwie, ich habe letztens so ein Video gesehen von Love Parade, aber oft hat man das ja so, weil man da auch jünger war und vielleicht andere nicht so viele Verpflichtungen und so. 2000 Berlin, da war ich nämlich auch am Start und haben so viele drunter geschrieben, so ey, damals war die Welt noch anders, damals hat die Welt sich leichter angefühlt, damals war die Welt noch in Ordnung und alles war irgendwie so ungezwungener. Hast du irgendwie so auch das Gefühl, dass sich da was gewandelt hat?
Ist schwer zu sagen, Mann, weil ich natürlich auch nur in meiner persönlichen Bubble wirklich sprechen kann von dem, was ich fühle und gleichzeitig auch denke, dass es immer schon diesen Bias gab, dass wenn wir älter werden, dass wir glauben, dass früher alles besser war. Also ich glaube, das ist so ganz normal. Das zeigt nur, dass wir alt werden, Bro. Das ist witzig, also ne? Meines Erachtens. Ja, aber du hast jetzt halt viele Loops aufgemacht, oder? Wir haben einmal das Thema Beziehungen oder Männerrollen, Frauenrollen, Beziehungen. Wir haben einmal das Thema im Business oder im Leben im Allgemeinen. Es ist gar nicht so einfach, jetzt da vielleicht den Einstieg zu finden. Deswegen, wo wollen wir rein? Also wo fühlt es sich gerade am gezwungensten an in deinen Augen? Wo ist gerade am meisten los?
Das war ja ein krasser Rant und ich wollte mal gucken, was vielleicht für dich vielleicht spannend ist, irgendwo einzusteigen oder vielleicht mal gegenzuhauen oder zu sagen, nee, Moira, da schießt du aber übers Ziel hinaus oder sagst, nee, da bin ich voll bei dir und da können wir mal die Taschenlampe draufhalten.
Ja, also was ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass Männer verwehrt sind, oft. Also das sind die Männer zu mir. Also ich habe eigentlich so drei verschiedene Arten von Kunden und Kundinnen, die zu mir kommen. So, das ist 33% sind jüngere Männer, die ziemlich verwehrt sind und denen es schwerfällt, in ihre maskuline Energie zu kommen und Verantwortung für ihr fucking Leben zu übernehmen. Das sind Dudes, die einfach irgendwie noch nicht wirklich gecheckt haben, dass es niemand mehr geben wird, der da kommt und sie einfach mal retten wird. Und auch Mama am Ende des Tages jetzt sie nicht mehr, weißt du, also einmal musst du einfach diesen Switch machen von fuck, Mann, es geht jetzt in diesem Leben nur noch mit Selbstverantwortung weiter. Und das sind grundsätzlich
wo man fast sagen würde, die sind so ein bisschen weich.
Ja, genau. Also das ist so eine Gruppe von Männern, mit denen ich immer weniger zusammenarbeite, weil ich einfach merke, dass die am Ende des Tages von mir viel weniger brauchen eigentlich als das, was ich ihnen geben könnte, weil das ist eigentlich Basics. Die könnten auch einfach anfangen, mal ins Gym zu gehen und ein bisschen ihr Zimmer, also so Jordan Peterson-mäßig, räum dein Zimmer auf, mach dein Bett am Morgen, geh ins Gym, such dir einen Job, hustle mal 2-3 Jahre im Service, mach mal was für andere und dann merkst du immer mehr so, hey, okay, krass, weißt du, und dann kommen auch automatisch diese ganzen Themen wie Frauen, die, also ich, bei mir hat das mit Frauen erst dann angefangen, als ich gelernt habe, Verantwortung zu übernehmen, meinen Job gut zu machen und entsprechend auch ein bisschen Geld zu verdienen, Geld zu sparen und im Gym einigermaßen was auf die Reihe zu kriegen. Das war so der Moment, wo sich bei mir dieses Thema geswitcht hat. Und das ist halt sehr basic. Die meisten Leute, die aber zu mir kommen, und das sind halb-halb Männer und Frauen, sind Frauen und Männer, die eben mit 30, 35, 40 super viel Geld verdienen oder zumindest genug Geld verdienen, in einem Job sind in Deutschland oft oder selbstständig und auch schon fast, könnte man meinen, chainless. Aber merken, sie haben irgendwann viel zu viel Verantwortung einfach mal so übernommen und kommen jetzt aus der Nummer nicht mehr raus. So, sie sehen, da gibt es noch ein Leben mit eben ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Passion, ein bisschen mehr Freiheit. Mhm. Aber irgendwie bin ich da einmal falsch abgebogen und dieser Druck, dieses Gefühl, dass es da jetzt erstens mal ohne mich nicht geht, ich nehme mein Leben vielleicht sogar zu ernst und, was ich auch so spannend finde, ich glaube, dass es immer so weitergehen wird. Also da ist keine Abwechslung mehr im Game, da ist nur noch Vorbestimmtheit. Selbst wenn es mal Urlaub gibt, ist der schon vorgeplant, weil ich muss den ja vorplanen, anders geht es nicht. Und das sind die Leute, die machen mir am allermeisten Spaß, weil aus der Nummer bin ich selbst ja auch gekommen vor ein paar Jahren, als ich eben nur noch Bodybuilding, nur noch Hustlen gehabt habe. Oder ich war finanziell super, super am Start. Ich war ortsunabhängig und jetzt könnte man meinen, das ist doch super chainless. Nein, ich war zeitlich nicht flexibel. Ich war mental überhaupt nicht am Start. Also ich hatte mentale Barrieren und meine emotionale Freiheit war auch nicht da. Und das sind die Leute, mit denen ich aktuell am liebsten arbeite. Und eben bei Männern sind das dann halt Typen, die in der Regel auch in einer Beziehung sind und vielleicht auch zu früh in eine Beziehung gegangen sind. Und bei Frauen sind es oft Frauen, die krassen Job haben, 35 sind, 40 sind, auch in einer Beziehung sind oft mit einem Mann, aber die Hosen anhaben und das auch ganz ehrlich wissen, dass sie sie anhaben. Also die sagen dann auch so, ja, eigentlich kann ich meinem Mann nicht wirklich vertrauen, weil wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten würde, dann wären wir am Arsch. So. Und da merke ich so, scheiße, wow. Das würde ich jetzt als dysfunktional bezeichnen, wenn es dann darum geht, mal wieder in seinen Pol zu kommen, in dem man eigentlich sich am wohlsten fühlt. Und das heißt jetzt nicht, dass es wie früher sein muss, Frau muss zu Hause am Herd stehen, Mann muss arbeiten gehen, aber es heißt eben auch nicht, dass es alles 50-50 sein muss. So. Oder also auch 50-50 Beziehungen hinterfrage ich mittlerweile extreme, weil es ist zwar das, was in Deutschland zum Beispiel nachhaltig am besten funktioniert, also wenn du mal guckst, das, was aktuell in Deutschland funktioniert, sind 50-50 Beziehungen. Also man übernimmt überall gleich viel, man gleicht sich an. Und man hat dadurch eine sehr freundschaftliche Beziehung mit seinem Partner und seiner Partnerin. Man versteht sich gut, man hat sehr viel Resonanz auch aufgebaut über die Jahre durch Kommunikation und man verdient genug Geld. Aber die Polarität ist dann in diesen Beziehungen irgendwann auch durch. Und dann hat der Mann eigentlich ganz viele Ideen, was er sonst noch alles erleben will. Die Frau hat irgendwo auch ihre Fantasien. Aber das kommt dann eben nicht mehr ins Feld, weil man eben so stark auf Resonanz gepolt ist, dass die Polarität gar nicht mehr gesehen wird und man eben wirklich nur noch Businesspartner oder Hausbesitzer zusammen ist, also Best Buddies. Und das ist, glaube ich, eben auch so ein Thema, das geht noch ein bisschen über diese kulturellen Themen hinaus, im Sinne von, was jetzt da noch Vogue dazukommt oder diese ganzen Bewegungen, sondern ich glaube, das ist auch ein Thema, da können wir uns nämlich auch individuell immer die Frage stellen, übernehme ich gerade wirklich Verantwortung für die Sachen, für die ich wirklich Verantwortung übernehmen will? Oder bin ich da vielleicht einfach irgendwie in so eine passive, reaktive Dynamik reingelaufen oder habe mich sogar reindrücken lassen? Das sind für mich die spannendsten Fragen.
Was ja auch schön komfortabel sein kann, ne? Dinge nicht zu hinterfragen, mit dem Mainstream zu schwimmen.
Ja, genau, es ist auch komfortabel. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel Esther Perel so schön sagt. Es ist so, Erotik entsteht ja durch eine gewisse Art von Mystery. Also deswegen ist ja auch am Anfang einer Beziehung alles so aufregend, weil man den Partner noch nicht wirklich kennt, weil man noch nicht weiß, wer ist diese Person. Und sobald man halt zu safe miteinander ist, sobald halt alles safe ist, dann entsteht auch kein Spannungsfeld, keine Polarität, keine Erotik mehr. Und ich glaube, da ist es jetzt eben die Frage, wie geht man da vor? Und jetzt gibt es verschiedene Leute, die sagen so, hey, man muss anfangen, also Tantra ist ein Weg, Beziehung öffnen, anzufangen, wieder zusammen rauszugehen und Party zu machen. Oder eben mal an Burning Man gehen zusammen.
Also was uns, ich kann ja nur sagen, was bei uns die Beziehung immer wieder fresh gehalten hat, ist so dieses neue Wege gehen, neue Dinge entdecken, auf Seminare gehen, auf Events gehen, auf den Burning Man gehen. Also dieses Wachstum, gemeinsame Wachstum und dann wieder dieses High on Life, dieses Excitement. Wir haben ja dann auch zusammen Business gemacht und es waren immer wieder neue, geile Sachen im Leben, wo wir uns dann gegenseitig, wo ich genau wusste, so ohne sie würde es nur halb so viel Bock machen. Und sie wusste genau so, ja, nur mit dem Sonic an meiner Seite kommen wir hier wirklich noch höher hinaus, als wenn ich irgendwie allein am Start wäre. So, das so unausgesprochen zwischen uns gewesen ist, so, also wir brauchen uns, aber nicht so Neediness, wir brauchen uns und ich kann nicht mehr ohne dich, sondern ich bin auch ohne dich komplett whole, aber wir beide zusammen sind nochmal irgendwie ein krassere TNT-Gemisch. Mhm.
Ja, so Co-Creation dann halt wirklich, oder? Das ist ja super entscheidend auch in jeder Beziehung, dass es zu einer Co-Creation kommt. Also, dass man eben sagt, 1+1 gibt nicht 2, sondern 3.
Ja, das ist dann das Optimum. Aber auch immer so komplett gleichberechtigt, so immer komplett alles auf dem gleichen Level und nicht so, ja, ich habe irgendwie mehr Verantwortung oder mehr Shares oder irgendwie klassischerweise macht die Frau jetzt das Thema, sondern das hat sich irgendwie so alles organisch gefügt, so, weil ich eher so der perfektionistische, pedantische, technische Typ bin und sie so riesen visionär und groß träumen kann, aber dann am Ende nicht so, sie ist mehr so eine Sprinterin, aber nicht das Durchhaltevermögen hat, hat sich das dann so voll organisch gefügt, ohne groß darüber sprechen zu müssen. Und ja, dafür bin ich mega dankbar, was jetzt auch nicht heißt, dass es bei jedem genauso laufen und funktionieren muss, was auch nicht heißt, dass es überhaupt keine Downsides gibt bei uns. Also du weißt ja selber, ja gut, du hast, glaube ich, kein Business gemacht zusammen mit Serenia, aber es ist schon intens, so 24/7 zusammen zu sein, zusammen zu leben und dann auch noch zusammen Business zu machen.
Ja, eben, das ist ja genau die Frage, die ich mir immer so stelle, für mich auch, die ich übrigens bis heute nicht beantworten kann. Will ich überhaupt mit meiner Partnerin oder mit meinen Partnerinnen Business machen? Weil wir haben ja verschiedene Rollen, die wir sonst schon auch einnehmen. Also ich bin zum Beispiel sehr gerne Mentor, ich bin sehr gerne Podcast-Host, ich bin sehr gerne auch der Lover, also ich bin sehr gerne der Lover, aber sobald es dann darum geht, jetzt auch das einzige Relational Object zu werden bei einer Frau, merke ich dann bei mir automatisch, dass meine Kapazität, die ich aktuell überhaupt habe, weil ich schon ein Business habe, weil ich eben schon so viele energetische Commitments habe, das passt dann nicht mehr. Das heißt, ich muss auch immer für mich so bewusst werden, welche Rolle kann ich überhaupt bei einer Person einnehmen und welche Bedürfnisse entsprechend auch erfüllen. Und eben, wenn du halt, du bist jetzt zum Beispiel mit Yara ja seit 9 Monaten jetzt, ihr habt jetzt die Elternrolle auch eingenommen. Gleichzeitig seid ihr aber irgendwo noch Businesspartner gewesen, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark, ich weiß es nicht. Und dann seid ihr aber auch noch Lovers. Ihr seid immer noch Lovers, oder? Und dann auch wirklich so diesen bewussten Switch zu machen zwischen Lover, zwischen Businesspartners, zwischen Eltern. Das finde ich zum Beispiel, Mama, das ist Papa. Die krasseste Kunst. Eben, genau, Mama, Papa, ja. das ist eine krasse Kunst. Und dann bist du aber auch noch für dich, Sonic, oder du bist ja auch noch ein Individuum. Und ich, also das ist krass, Mann, das ist Next Level.
Ja, also ich glaube, für jeden gibt es da ein anderes Rezept, wie man das vielleicht am besten dann auch gesund und nachhaltig beibehält, dass man so seine verschiedensten Rollen oder seine Identifikation, indem man sich dann hier und da und dass diese Polarität in der Beziehung noch da ist, das Feuer noch da ist, der Funke noch da ist. Und bei mir ist aber so irgendwie der Key gewesen, nicht zu rational anzugehen und zu verkopft zu sein, weil sonst hätte ich, glaube ich, noch mehr Chaos, wenn ich das nur runterschreiben würde, was ich alles sein will und was ich alles bin und als was ich vielleicht alles gesehen werde, noch von anderen, um das dann irgendwie zu vereinen. Und am Ende ist das dann so, wer bist du? Der Sonic. Ich glaube, da würde mir der Schädel explodieren. Was bei mir immer gut funktioniert, ist einfach zu sein, so in dem Moment und dann reinzufühlen. Und wenn ich Bock habe, der Lover zu sein und mich von hinten an sie zu kuscheln, dann funktioniert das genauso natürlich, als dass ich mir das nicht vorher aufschreiben muss oder das planen muss und dann irgendwie machst du mal wieder einen Move, sondern das kommt so ganz natürlich. Und wenn ich in meiner Rolle als Papa bin ich auch super natürlich in dieser Rolle und als Podcast-Host dann auch.
Also, ja. Ja, also ich glaube auch, dass man das vielleicht, also du bist ja auch schon sehr lange im Game drin, du warst ja auch schon bei, eben wie du gesagt hast, so vielen Seminaren, so vielen Coachings, du hast so viel mit Madison auch gearbeitet. Das heißt, irgendwann ist man natürlich dann auch in einem Bewusstseinszustand, wo man diese ganzen Konzepte auch loslassen kann und eben wirklich mehr intuitiv im Moment reinfühlt und einfach auch eine gewisse Kalibration da ist, eine Kalibrierung meine ich. Aber was ich zum Beispiel so spannend finde, ist, die Frage, gibt es vielleicht noch Rollen, die ich noch gar nicht wirklich entdeckt habe in mir? Also das war ja zum Beispiel der Grund, warum meine letzte Beziehung dann geendet hat nach 6 Jahren, trotz Verlobung, ist, weil ich gar nicht wusste, dass ich noch andere Teile in mir hatte, die noch nicht gesehen wurden, die noch nicht initiiert wurden, weil es auch diesen Spiegel noch nicht gab dafür. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend in einer Langzeitbeziehung. Also das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel auch viel mehr Wert darauf lege, bei den Frauen, mit denen ich jetzt interagiere, ist diese Frage der Offenheit in Bezug auf Offenheit im Intellekt und auch die Offenheit für Erfahrungen, für neue, wie du gesagt hast, Events oder eine neue Grenzerfahrung zu machen oder vielleicht auch einfach mal Sachen auszuprobieren, wo man weder ein Ja noch ein Nein hat, sondern ein Vielleicht. So, man muss es halt mal testen. Und das finde ich halt extrem geil, zu glauben, also nicht zu glauben, dass ich meinen Partner irgendwann wirklich kenne, sondern immer, dass er für immer ein Mysterium für mich bleibt. Und das geht aber nur, wenn wir eben auch uns darauf einigen, dass wir uns immer wieder dem Leben, diesem Mysterium-Leben auch wieder öffnen können auf neue Arten. Und ich glaube, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht glaubt, nur weil ich jetzt 30 Jahre auf diesem Planeten war oder 40, weiß ich alles über mich, sondern hey Mann, da ist noch ganz viel, was noch entdeckt werden will. Und wenn die andere Person das auch so sieht, ich glaube, dann kann man auch wirklich ein Leben lang eine geile Zeit zusammen haben. Ja.
Ja. Ja. Safe. Wie du schon sagst, so auch immer wieder neue Seiten zu entdecken oder auch vielleicht Seiten, die man schon kennt, aber immer wieder auch quasi so mit Beginners Mind neu zu sehen. Das geht mir gerade mit dem Rio, mit unserem Sohn so. Wenn ich ihn morgens sehe, dann denke ich, krass, wie schön kann man sein? Was ist das für ein Geschenk? Wie blessed sind wir beide? Und das passiert mir aber jeden Morgen so aufs Neue. Wirklich jeden Morgen. Wie kann man so viel Glück haben, dass das noch funktioniert hat? Das ist der Wahnsinn. So, und dann bin ich wieder so völlig in dem Bliss. Und das funktioniert bei mir auch mit Yara sehr oft, wenn ich mit ihr irgendwie Zeit verbringe und sie sitzt neben mir im Auto und dann schweifen so die Gedanken von wo wir kommen und so, dann denke ich, boah, Alter, wie krass ist das denn, dass sich das so gefügt hat und wir immer noch zusammen sind und jetzt noch zusammen ein Baby haben und so. Und davor waren es dann die gemeinsamen Erlebnisse, wie du schon sagtest. Und sowas schweißt dann zusammen und hilft, glaube ich, dann auch immer wieder so neu für sich zu reflektieren und anzuerkennen, ja, wie geil das doch eigentlich jetzt in dem Moment auch ist, ohne dass man irgendwie noch mehr braucht.
Ja, das ist natürlich auch eine schöne Qualität, so dieses Erlaubende im Leben, dass da gar nicht mehr immer was Neues kommen muss, sondern dass es auch einfach sein darf, wie es ist und das entsprechend alleine schon, wenn man eben auch wirklich bewusst ist und vor allem auch sensibel. Ich glaube, Sensibilität hat da sehr viel damit zu tun. Also ich hatte das Gefühl, ich war lange auch sehr, sehr taub, also eben ich war sehr stark in meinem Masculine. Und dadurch habe ich gar nie diese Sensibilität gehabt, auch wirklich alles wirklich zu spüren und zu fühlen. Und je mehr ich diese Sensibilität in mir jetzt auch entdecke, desto mehr merke ich eben auch, wie wenig es braucht, um eigentlich schon einen geilen Tag zu haben. Also dass alleine eine halbe Stunde Vipassana eigentlich schon reicht, um einfach im Bliss zu sein, ja.
Ja, voll, Mann. Ich habe das auch gemerkt, so über die Jahre, es fängt ja oftmals dann an mit Personal Development und geht dann weiter so über Spirituality, was auch immer das ist, der Oberbegriff und dann irgendwann Plantmedizin und so. Vegane Umstellung, Umstellung auf vegane Ernährung war bei mir auf jeden Fall auch nochmal so ein Key-Element für, dass ich das Gefühl hatte, ich werde immer feinstofflicher und auch sensibler. Jetzt nicht unbedingt weicher, ne? So in meiner Festigkeit an sich, so in meinen Beliefs, aber einfach feinfühliger. Die Antennen werden irgendwie feinfühliger, wie zum Beispiel, dass ich früher keine Connection zu Tieren empfunden habe. Null. Also für mich waren ein Hund oder eine Katze oder das war irgendwie, die waren da so, ne? Aber ich habe nicht gerafft, dass da auch eine Seele drin ist, dass da ein Herz drin ist, dass die Bedürfnisse haben und so. Und das kam dann wirklich so nach und nach über die ganzen Jahre, die wir dann so ja auch investiert haben in persönliche Weiterentwicklung, dass ich da auf einmal mein Herz für Tiere entdeckt habe oder auch ja Herz für andere Menschen. Das erste Mal in der Aya, ich weiß noch, in der Aya-Ceremony, das war in der ersten, da hatte ich so den Download, du gehst jetzt auf Instagram und postest einfach nur ein Herz. Und ich hatte mir, glaube ich, vorher zum Beispiel nie getraut, von Mann zu Mann ein Herz zu verschicken oder so. Ich dachte, das wäre immer, das macht man nicht, ne? Das ist uncool, es ist nicht maskulin. Und ich glaube auch gegenüber anderen Frauen dachte ich so, okay, wenn ich dir ein Herz schicke, heißt es immer, du bist irgendwie, du willst sexuell was von denen so. Und das war so das erste Mal so der Knackpunkt, nee, ein Herz ist einfach nur Liebe, du, diese ja, Liebe für andere Menschen, für sei es jetzt andere Frauen, sei es andere Männer, sei es jetzt andere Lebewesen, sei es andere Tiere. Das ist einfach nur ein Symbol für diese Liebe. Und das war das erste Mal, wo ich mich dann, ich hab's leider nicht durchgezogen, aber wo ich dann mental quasi ready gewesen wäre, einfach mal ein Herz zu posten. Und nach und nach habe ich das dann integriert und dir würde ich jetzt auch ohne Probleme eine Herz rüber schicken. Aber daran sieht man so, von wo ich komme.
Ja.
Das ist echt dann auch schön.
Und das ist für mich eben das, was ich eben auch sagen kann, das ist Feminine Energy in sich, oder wie ich gerne mittlerweile sage, Omega oder Alpha und Omega, das sind die zwei Pole, der Anfang und das Ende, wenn man so will. Und das ist für mich viel realer, so dieses Embodiment von Sensibilität, von Mitgefühl, Herzchen zu verschicken. Das finde ich zum Beispiel, das ist viel realer, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin durch die Straßen laufe und jeder Zweite färbt sich seine Nägel pink, weil das scheinbar jetzt Männer dürfen, weil das jetzt so, also im Sinne von, ich frage mich halt immer noch, wie viel davon ist wirklich real und wie viel davon ist einfach ein ganz normaler Trend, wie es schon immer Trends gab. Oder eben so, ich habe einfach das Gefühl, dass einige vielleicht auch einfach in dieser Jugendzeit einfach auch verwirrt sind und das ist auch völlig normal. Und in der Zeit halt einfach auch viel jetzt da so versucht wird, eine Reform zu machen, wo gar keine Reform notwendig ist und wo es auch keine Reform geben wird langfristig, weil eben 98% der Dudes, die ich kenne, die gefestigt sind, die wissen einfach, was läuft für sich, die haben das auch nicht, müssen das auch nicht mehr hinterfragen und da muss auch jetzt nicht jemand kommen und sagen, ja, vielleicht willst du aber doch deine Nägel noch pink färben oder vielleicht willst du doch noch irgendwie in einem Rock rumlaufen, aber die Erlaubnis zu haben am Burning Man, geile goldige Leggings anzuziehen, wenn ich Bock drauf habe, so weißt du, für Party oder eben auch mal die, ja, oder die einfach auch mal ein Herzchen zu schicken, das wiederum finde ich dann auch wieder so, weißt du, das fühle ich dann auch wieder, also es gibt da so eine, es ist sehr schwer, weil für oder zum Beispiel jemand hat mir geschrieben, boah, Misha, du hast ein Vogue, also so ein grünes Herz, so ein farbiges Herz hatte ich am Garbage.
Ja.
Und da so, ja, ach, Misha, du weißt, ja, am Garbage, cool. Ja. Und dann haben auch so ein paar geschrieben, ja, Misha, diese LGBT-Richtung, das ist voll dämonisch, das ist voll satanisch. Und ich so, weißt du, denke ich auch wieder, das sind wieder die anderen, die gar nicht, auch wieder hier, nicht den Durchblick haben, die das von außen sehen und komplett verurteilen. Und auch für die ist wieder Arbeit zu machen. Also für die ist genauso viel Arbeit zu machen, wie für die Verwirrten, die jetzt nicht wissen, soll ich jetzt auf die Damentoilette oder auf die Männertoilette oder so, weißt du?
Weil du auch wieder so komplett in der Beurteilung bist und total ja, auch wieder ein Entitlement in gewisser Weise, ne? Und ich glaube, da kann man sich auch schnell drin verheddern, so, aber ich glaube, am Ende des Tages ist diese Observer-Rolle immer noch die interessanteste Rolle und dieses gelebte und integrierte Spiritualität und gelebte, integrierte, feminine Energie in uns Männern. Wobei, ja, du hast da echt einen guten Punkt gemacht, dass oftmals ja auch so ein bisschen so eine Revoluzzer-Mentalität ist bei jungen Leuten, einfach gegen irgendwas zu sein, gegen das Establishment.
Genau.
Ich weiß noch, ich habe mir früher auf die Federmappe Slime geschrieben, das war, glaube ich, eine Punkband. Ich wusste selber gar nicht genau, was das ist, habe es, glaube ich, gar nicht gehört, habe nur gesehen, irgendwie die coolen anderen Revoluzzer-Boys, die haben sich da auch Slime auf ihr Federmäppchen geschrieben und dann hatte ich mir auch Slime aufs Federmäppchen geschrieben und war dann auch eine Zeit lang verwirrt, als ich dann zum Fußball gegangen bin. Mal hing ich dann mit den Linken ab, mit den ganzen Antifa-Leuten, mal habe ich mich da auf einmal mit irgendwelchen Nazi-Glatzköpfen wiedergefunden und dann irgendwann die Haare schwarz gefärbt, dann mal, keine Ahnung, aber das ist die Zeit, ne, um sich dann irgendwann selber zu finden und so zu erkennen, am Ende brauchst du diese Verhaftung gar nicht für dich selber.
Genau, und deswegen finde ich es eben auch so lustig, weil das ist eigentlich das Realste, bist du selbst zu sein. Und was auch immer das wirklich ist, das bist du auch, wenn niemand da draußen zuguckt. Weißt du, ja. Und das ist etwas, das kannst du halt wirklich nur über die Jahre rausfinden, indem du gar nicht erst versuchst, irgendwelche Trends groß zu verfolgen. Also ich zum Beispiel, ich trage auch ungern mittlerweile irgendwelche Trendklamotten oder, also ich bin mittlerweile wirklich so, dass ich sage, ich bin wirklich so, wie ich mich gerade fühle. Ich ziehe oft die Sachen an, die sich gemütlich anfühlen. Und ich habe zum Beispiel auch nie ein Tattoo gestochen. Das finde ich jetzt zum Beispiel bei dir, hast du ja ganz viele Tattoos und das sieht auch richtig geil aus. Aber ich war immer schon an dem Punkt, wo ich gewusst habe, ich werde wahrscheinlich nie ein Tattoo haben. Nicht, weil ich dagegen bin, sondern einfach, weil ich dieses Gefühl in mir nicht getragen habe, das jemals zu machen. Und manchmal sehe ich Typen, die haben 5 Ringe, Armringe, Chains, die sind ultra gestylt und ich denke so, der sieht so geil aus, der Typ. Das sieht so fucking geil an dem aus. Und trotzdem würde ich nie, also ich würde nie das alles tragen wollen, weil es ungemütlich für mich ist. Ich habe am liebsten fast gar nichts an. Das ist, so, das ja, ist mein Default. Und andere sagen, und andere würde dann sagen, ja, der ist oben ohne, weil er posen will. Und ich sage so, nee, ich schwör's dir, ich habe einfach immer heiß mit Kleidern. Also ich könnte am liebsten den ganzen Tag nackt rumlaufen.
Ja,
so,
ja.
Mache ich auch in meiner Wohnung.
Ja, look at me. Also genau.
Und, ja.
Ja. Ja, und trotzdem am Ende ist halt irgendwie alles erlaubt und alles, wie sagt man, alles kann, nichts muss, so ein bisschen, wenn man auf Pangan ist, manchmal fühle ich das dann auch, diese New Age Klamotten mir anzuziehen, mir dann vielleicht auch mal eine Kette umzuhängen oder einen Kristall irgendwo aufzustellen, ohne, ja genau, mit dem Wissen, ich verhafte mich da jetzt nicht und verhedder mich da drin oder bin nur das. Also quasi, wenn ich meinen Talisman nicht dabei habe, dann scheiße, dann geht die Welt unter, dann habe ich heute einen schlechten Tag oder wenn ich, ja, keine Ahnung, ist ja auch so lustig, gibt dann auch mal diese Horoskope oder Human Design und so Sachen, ne, wo die Leute sich dann komplett drin verlieren und dann stell dir mal vor, jemand hat so das Design falsch, das war das Witzige, habe ich dir das erzählt? Wir haben für Rio so ein Astro-Reading gemacht und dann auch von einem richtig guten Dude, der es voll drauf hat. Und der hatte aber dann als Geburtsdatum quasi ihn 100 Jahre älter gemacht, 1922. Und ich habe das durch Zufall dann mitten in dem Reading irgendwann auf dem Chart gesehen, dass dann irgendwie so, dann passte das nicht, dann war es 1922. Aber wir haben uns dann so, das war eine Stunde, anderthalb Reading, hat er uns ein Recording gemacht. Und wir waren so die Hälfte drin. Und das war aber quasi eine andere Sternkonstellation und alles. Und wir dachten, das wäre jetzt Rios Reading. Und wir haben gesagt, boah, das passt. Boah, der Charakterzug, der stimmt ja sowas von. Ey, krass, der wird später mal Healer. Boah, der geht in den Amazonas, der wird Schamane, genau. Und der ist mysteriös, der interessiert sich für die Elemente. Und am Ende kam das raus so, nee, das ist ja gar nicht, das war das falsche Reading. Um sich dann wieder komplett davon loszumachen und sagen, ey, wie krass. Und darauf zu achten, sich da nicht zu, ja, das sind alles spannende, wie sagt man, Konzepte wahrscheinlich auch, Spirit Dynamics, Human Design, Gene Codes, was da gerade alles so rumfliegt, aber am Ende sich nicht sein Leben danach auszurichten.
Ja, das eben auch, wie du vorhin gesagt hast, das ist, die Konzepte sind gut, um sich so ein bisschen, es ist so wie eine Kletterwand, du brauchst so den nächsten Griff, um den nächsten zu machen, aber sobald du einmal loslassen konntest und weiter bist, brauchst du das nicht mehr. Und so sehe ich es halt auch ein bisschen mit Konzepten, oder? Sie dienen dir, bis sie dir nicht mehr dienen. So wie du ja vorhin auch gesagt hast, irgendwann musst du deine Rolle nicht mehr definieren, weil du einfach weißt, wer du bist. Und dann fühlst du einfach immer genau auch, was du gerade sein möchtest. Aber jetzt zum Beispiel bei meinen Kunden, die zu mir kommen, da ist diese Aufgabe, mal wirklich zu gucken, so, hey, welche Rollen spiele ich? Also zuerst mal, weißt du, so Step 1 mal so, jeder spielt eine Rolle. Das ist schon mal so, für viele Leute ist das ja schon so, was, ich spiele eine Rolle? Ja, klar. Und so, sobald du dir bewusst wirst, dass du eine Rolle spielst, kannst du dir auch die Frage stellen, spiele ich diese Rolle eigentlich gerne? Das heißt, die Verantwortung, die mit dieser Rolle kommt, die Erwartungen, die an diese Rolle gestellt werden, möchte ich das überhaupt? Und das sind für Leute, sind das die größten Coaching-Erfolge, allein in dieser ersten Woche, wo sie sich diese Fragen stellen, um auch sich freier zu machen, um gewisse Rollen loszulassen, weniger Verantwortung für Sachen zu übernehmen, die man sich gar nicht ausgewählt hat, weil man eben auch manchmal einfach in so eine Rolle reingepresst wird. Und die schönste Erkenntnis, die ich zum Beispiel hatte, als ich mit Meditation angefangen habe, ist zu realisieren, dass jedes Mal, wenn ich hinsitze und die Augen schließe, ich auch gar keine Rolle spiele. Und dass es etwas gibt, was uns alle verbindet, nämlich der Raum, der formlos ist, der keine Rolle braucht, der einfach da ist. Und das ist ja auch wieder so ein Blessing. Das heißt, das alles so ein bisschen genauer für sich zu integrieren und zu hinterfragen, ist am Anfang, glaube ich, schon sehr wichtig. Und dann eben irgendwann wird es so selbstverständlich. Aber ja, Genau.
Genau, das meine ich mit diesem integriert und gelebte Spiritualität. Ich habe dazu, glaube ich, auch mal eine Folge gemacht mit dieser, ich habe sie, glaube ich, genannt, New Age, Hippie, Pseudo, Spirit Bubble auf Pangan oder so. Da habe ich natürlich bewusst so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber da habe ich dann so ein Beispiel genannt. Wir haben jemanden, der uns sehr nahe steht. Den würdest du null ansehen, dass der, ja, dass der spirituell unterwegs ist. Also er weiß vielleicht gar nicht von sich selber, was er da macht, aber das Gelebte, so wie er ist, das ist einfach für mich so Spiritualität an sich, so die fast so das Endgame, ohne dass er irgendwelche Tattoos dazu hat, dass er keine Ketten trägt, sich die Haare seitlich abrasiert und diesen Bam macht, wie wir beide auf Kopangan und irgendwelche Spiri-Klamotten trägt, sondern so ganz gesettelt, Mr. Normalo, super bescheiden, sich zurücknehmend, aber immer für andere da, hilfsbereit, offenes Ohr. Und das ist irgendwie für mich so ein Paradebeispiel, aber auch eine Inspiration von, du brauchst das alles gar nicht im Außen, sondern das Geilste wäre, du integrierst das komplett einfach in dir als dein Wesen und du selber bist einfach so, ohne das nach außen hängen zu müssen.
Ja, genau. Schön. Ja.
Sag mal, wie war es denn Vipassana bei dir? Das wollte ich noch fragen. Das ist eine der Sachen, die wir nicht gemacht haben.
Also ich habe ja eine komplette Folge auch darüber gemacht, falls die Leute das nochmal ein bisschen detaillierter sehen wollen und auch du. Aber ich würde sagen, die Kurzfassung ist, dass es auf jeden Fall für mich die nachhaltigste Erfahrung war, die ich bisher machen durfte. Damit will ich sagen, ich habe noch nie so viel Wert direkt auch integriert. Ich hab Ayahuasca-Zeremonien gemacht, die so tief gingen, dass ich ein Jahr lang Zeit gebraucht habe, bis ich sie überhaupt integriert habe. Und jetzt kann man sagen, so, ja, okay, du hast zwar nur 3 Nächte getrunken und da hast du dann, das war's dann, aber ich bei Vipassana war ich halt 10 Tage zwar out und habe nichts genommen, aber nach diesen 10 Tagen war alles drin. Also es war alles integriert. Das heißt, ich habe dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein von einer tieferen Ebene von Frieden zum ersten Mal nicht einfach kurz in einer Phänomenen-Erfahrung so wahrgenommen, sondern es ist wirklich gekommen, geblieben. Und natürlich ist es nicht ganz so krass geblieben, als ich dann wieder raus war. Also Vipassana hat sich dann natürlich schon wieder aber es ist trotzdem etwas geblieben, was nicht mehr weggegangen ist. Es ist etwas geblieben, was nicht mehr weggegangen ist. Und selbst meine 5-MeO-Experience, die ja nur eine halbe Stunde war oder eine Stunde, selbst dort, wenn ich mal gucke, wie lange es gebraucht hat, bis ich da diesen Mehrwert wirklich sauber integrieren konnte, das ging über ein Jahr, es ging fast 2 Jahre. Und ich würde sagen, dass die Vipassana-Erfahrung deswegen die nachhaltigste Erfahrung war, die mir geholfen hat, mein Frieden zu verfestigen und mir einfach auch im Allgemeinen einen Weg aufzuzeigen, mit dem ich auch mein restliches Leben, diesen Frieden weiterhin konservieren kann. Also eben, ich meditiere auch jeden Tag mindestens 2-mal, manchmal 3-mal, eine halbe Stunde. Das heißt, ich bin mindestens bei 1 Stunde Meditation jeden Tag.
Und, frei oder geführt?
Nur frei, ich mache nur noch frei. Also ab und zu mache ich mal was Geführtes, wenn ich gerade richtig Bock drauf habe, aber in 98% aller Fälle mache ich nur noch Do-Nothing-Meditation oder Vipassana-Meditation. Das sind so meine 2 Go-Tos. Ja.
Was ist Do-Nothing?
Do nothing ist eben wirklich do nothing. Also das heißt, du machst gar nichts. Du fokussierst dich nicht mal auf ein Objekt. Du versuchst nicht. Also do nothing ist ja immer noch etwas zu tun. Du tust nämlich nichts. Das ist immer noch es ist immer noch nicht der komplette Durchbruch, aber es ist viel näher dran an der eigentlichen Geschichte als weil durch. Ja, genau, weil wenn du zum Beispiel ein Mann. Genau, und das klappt aber manchmal natürlich besser als an anderen Tagen. Also an gewissen Tagen ist mein Verstand so in der Bewertung, dass ich dann halt jedes Mal, wenn ich denke, das Gefühl habe, wow, jetzt machst du ja trotzdem was. Aber do nothing heißt halt auch immer wieder heißt sozusagen immer wieder anzuerkennen, dass selbst wenn Denken geschieht, das nicht, also dass das theoretisch auch immer wieder, wenn du es erkennst, auch wieder verpufft. Oder das ist so dieses, einfach immer wieder zu realisieren, jedes Mal, wenn sich das Hündchen in ein Bällchen wieder verbeißt, kann es auch wieder dieses Bällchen loslassen. Und so, das ist eigentlich dieser Reflex, den du bei Do Nothing übst. Du übst eigentlich jedes Mal, wenn der Verstand wieder sich in Gedanken festgekrallt hat oder ein Geräusch, das du nicht loslassen kannst oder ein Geruch oder dass du eigentlich immer wieder loslässt von diesem Moment und dann immer wieder Und so entspannst du dich immer wieder rein und du übst mit deinem Verstand eigentlich auch dieses Loslassen. Also das, was Leute immer wieder sagen, so, ja, ich muss lernen, besser loszulassen. Lernst du nicht intellektuell. Kannst du nur lernen, indem du in der Meditation eine Stunde sitzt oder eine halbe. Und jedes Mal, wenn du merkst, du bist gerade am Denken, du bist gerade am Zuhören, du bist gerade irgendwo, einfach auch wieder aus diesem, auch wieder das erkennen und wieder merken, dass es da nichts zu tun gibt. Das ist Do Nothing. Also sehr, sehr, also eigentlich die simpelste Art, und gleichzeitig auch die günstigste Form der Therapie, wie ich finde, weil du bezahlst niemanden, der dir eine Stunde zuhört, sondern du hörst dir einfach eine Stunde selbst zu. Und wenn du das lange genug machst, dann kommen irgendwann eben auch diese Gedanken aus der Vergangenheit immer weniger und es fängt dann wirklich an, immer mehr auch höchstens mal was zu sein, was gestern war oder was morgen sein wird, aber nicht mehr so dieses, also für Leute, die jetzt Angst haben, so, hey, wenn ich jetzt eine Stunde einfach da sitze, was kommt da hoch? So, das war nämlich so bei mir 10 Tage Vipassana, ohne zu sprechen, ohne irgendwie sich ablenken zu können, nichts zu schreiben, nichts, kein Sport, habe ich dazu gedacht, hey, wer weiß, was da noch alles nach vorne kommen könnte, weißt du? Und es ist zum Glück, was heißt zum Glück? Ich kann nicht mal sagen zum Glück. Es ist jetzt nicht was hochgekommen, das ich nicht erwartet hätte, aber trotzdem sind sehr viele Sachen hochgekommen, die ich nochmal in einem ganz anderen Licht betrachten konnte, wo ich so gemerkt habe, so, wow, krass, so war ich mit 20 drauf, so war ich mit 18 drauf, das ist passiert. Oder zum Beispiel so eine Art sadistischen Anteil, den ich in mir noch so entdeckt habe, wo ich gemerkt habe, dass es manchmal sehr aufregend für mich ist, wenn etwas schief geht in der Welt, dass ich merke, so irgendwie finde ich das auch interessant, diesen Thrill.
Das ist vielleicht auch Voyeurismus so ein bisschen, ne?
Ja, also einfach so das Gefühl zu haben, das sind doch Anteile in mir, die ich noch gar nicht so richtig anerkannt habe, die sich aber erst auch nach 5 Tagen gezeigt haben. Also die ersten 5 Tage hat sich das so angebahnt und dann ging es dann auch los. Da sind dann alle Sachen hochgekommen. Also ja, mega, mega spannend, ja.
Cool, danke fürs Teilen, ey. Danke fürs Teilen, Mann. Was sind so deine, bist du jemand, der plant und Ziele macht und Visionen hat oder bist du eher so voll im Flow und guckst, wo du dann endest? Beispielsweise jetzt am Ende des Jahres oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren. Hast du da eine konkrete Vorstellung?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Ich habe jetzt dieses Jahr extrem viel geplant. Ich war ja auf dem Kilimanjaro.
Wie war's?
Hab mega geil, mega geil.
War ja auch schon auf dem Kili.
Ja, also
bist du,
echt.
Bist du Uhuru Peak ganz nach oben?
Ja.
Oder Stellar Point?
Ja, klar. Uhuru.
Bei mir war lustig, ich bin sogar mit der Fortuna-Fahne da hoch und habe ein Foto gemacht und das wurde dann abgedruckt im Fortuna-Stadionheft und ich war stolz wie Bolle, ey.
Geil. Mega geil. Ja, also für mich war es auf jeden Fall game-changing. Und es hat auf jeden Fall auch einiges nochmal mir gemacht. Ich war daneben auch noch einen Monat in Island, habe jetzt hier eine Inner Circle Party gehabt, war noch am Garbage, geht's ans Burning Man und danach kommt noch mein erstes Retreat in Ibiza. Und das alles habe ich halt Anfang des Jahres geplant und habe jetzt aber wirklich auch gemerkt, dass es wieder ein bisschen zu viel war. Und das ist immer schon so mein Problem gewesen, dass wenn ich plane, dass ich immer das Gefühl habe, es passt dann auch alles rein. Und weißt du, jetzt habe ich ja nur die Sachen genannt, die in der Offline-Welt passieren. Jetzt habe ich nicht die ganzen Business-Projekte, von denen habe ich jetzt gar nichts gesagt, was noch bei Chain is Life abgeht. Und deswegen ist jetzt auch das Bedürfnis nach Ibiza, also Ende September, ich weiß noch gar nicht, ob ich Ende September, ich habe eine Intuition, wo ich Ende September sein könnte, bis Ende des Jahres, aber ich habe jetzt noch nichts fix geplant. Und das ist eben auch wieder schön jetzt. Ich habe jetzt auch nächstes Jahr geplant, 2x6 Wochen zu haben, in denen ich nichts planen muss und auch nicht mehr arbeiten und online sein werde. Das ist jetzt meine neue Steigerung, dass ich 3 Monate nächstes Jahr oder Ende dieses Jahr und nächstes Jahr 3 Monate insgesamt komplett von der Bildfläche verschwinden werde. Einfach weil ich nächstes Jahr mein neues Mentoring machen will. Und das bringt mich jetzt auch so zum zweiten Teil deiner Frage. Ja, ich habe schon auch eine Vision. Also ich sehe immer noch Chain is Life als ein maßgebliches Unternehmen, was die deutsche, Schweizer und österreichische Gesellschaft beeinflussen wird. Aber sehe mittlerweile, dass es eben auch über das Thema persönliche Freiheit hinausgeht und auch immer mehr jetzt in dieses Spirituelle reingeht. Also auch meine eigene Entwicklung spielt da natürlich mit ein. Das heißt, ich sehe Chain is Life auf jeden Fall so auf 3 bis 5 Jahre gesehen, sehe ich sehr viel. Ich sehe, in meinem persönlichen Leben sehe ich auch auf jeden Fall mehr Stabilität in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Also ich sehe 3 Bases, jetzt neben Thailand auf jeden Fall noch was in Südamerika und dann noch was in Europa. Und dann einfach auch, was ich auch irgendwie immer noch sehe, ist so eine unkonventionelle Beziehung in meinem Leben. Das heißt, ich kann die jetzt nicht planen, ich kann das nicht sagen, dass das ist, dass ich jetzt das Ziel mir gesetzt habe, aber in meiner Vision sehe ich immer wieder mehrere Kinder und mehrere Frauen. Also zwei Frauen und drei Kinder kommen immer wieder so zu mir. So. Das sind immer aber die Sachen, die ich sehe.
Also so ein bisschen Polyamor.
Ja, genau, also im Sinne von, also die zwei Frauen kennen sich auch und sind ineinander verliebt. Also die sind genauso verliebt in sich, wie ich sie in sie verliebt bin. Und das ist etwas, was ich schon immer hatte, wie zum Beispiel auch dieses Haus am Strand. Ich wusste nie, dass ich in Thailand eine Hütte bauen werde. Ich habe eigentlich immer gedacht, das wird LA sein, aber ich habe schon, ja.
Hütte ist ja gut beschrieben. Ja.
Aber seit ich 18 bin oder so, hatte ich dieses Haus im Kopf. Und es ist dann irgendwann einfach passiert. Und deswegen, ich hab sowohl eine klare Vision von dem, was ich selbst werden möchte, was ich sozusagen auch in meiner Kontrolle habe, kann man sagen. Und was zum Beispiel auch meine Unternehmer werden soll. Aber dann habe ich auch eine, das ist, und für mich ist das keine Vision mehr, es ist mehr so eine Intuition, es ist eher so ein Gefühl, was aber trotzdem auch einen visuellen Aspekt hat von, das wird passieren. Und zwar auch nicht als Endziel. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt zum Beispiel unbedingt das als Ziel sehe, weil ich wäre zum Beispiel auch total happy mit einer Frau und zwei Kindern oder einem Kind oder drei Kindern, oder ich wäre wahrscheinlich auch glücklich ohne Frau und weißt du, wenn ich irgendwann einen ganz anderen Weg gehe, ein Mönchsleben, weißt du, auch das könnte theoretisch passieren. Also ich bin da nicht mehr so verhaftet. Attached. Und trotzdem sehe ich aber halt gewisse Sachen, die jetzt wahrscheinlicher sind, weil ich eben auch seit meiner Trennung halt nur noch mit Frauen gedatet habe, und das ist auch Zufall, die alle bisexuell waren zum Beispiel jetzt. Also die letzten Frauen, mit denen ich in einer Beziehung bin oder war oder irgendwie, was hat, die waren alle immer bisexuell. Also ich ziehe das dann jetzt auch wie an, oder? Und die sagen mir dann natürlich auch ihre Träume und was sie alles vorhaben. Und irgendwie hat sich das so, vor 3 Jahren hätte ich das nicht mal aussprechen können, dass das überhaupt möglich wäre. Und jetzt plötzlich höre ich immer wieder so, ja klar, das ist völlig normal. Ich kenne sogar ein Pärchen, die wohnen zu dritt in Dänemark in einem Haus zusammen. Zwei, weißt du, und ich so, okay, krass. Okay, also bin ich der Erste, der diesen Gedanken hatte. Ja, Mann.
Also sowohl jetzt auch.
Ja, genau. Also.
Du kannst im Grunde so, du bist offen für alles, was kommt, hast gewisserweise eine Vorstellung davon, bist aber überhaupt nicht attached, und wenn es dann doch anders kommen sollte auf anderen Wegen oder so noch viel besser oder viel anders, dann ist das fair enough, ne?
Ja, es ist irgendwie so eine Mischung zwischen Erlauben und Wollen. Es ist so, ich weiß schon, was ich will, und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass dieses Wollen nicht mehr wie früher exklusiv in einem Verlangen geerdet, also verbuddelt ist, im Sinne von, es muss genauso, wir müssen so viel Umsatz machen, ich muss dieses Ziel erreichen oder ich muss Bodybuilding Champion werden, sondern es ist so dieses, boah, das, wenn ich ja daran denke, das macht mich schon geil, boah, da hätte ich schon Bock drauf, aber gleichzeitig auch kommt es dann wirklich aus diesem, okay, und jetzt bin ich hier und es ist geil und mal schauen, was alles kommt, also es ist so erlaubend, ein erlaubendes Wollen oder ein erlaubendes Verlangen.
Ja,
wenn man so will.
Mehr so,
also so ein Paradox.
So ein Permission Slip, der einen excited, aber es nicht muss. So, da ist eine Straße, genau. Da ist so ein Weg. Ich könnte den gehen, und wenn das so sein soll, dann gehe ich den. Und wenn nicht, auch okay.
Ja, also ich gehe den Weg, aber ich weiß jetzt nicht, wo er hinführt. Und das ist okay. Ja. So eher so. Also ich weiß, dass ich dahin will, weil es zieht mich dorthin. Aber was auf diesem Weg passiert, I don't fucking know. Und das ist okay. So würde ich dir ja sagen.
Ah, cool. Ja, danke, mein Lieber. Das war wieder sehr, sehr, sehr geil, mit dir einzuchecken. Du bist ja echt schwer zu greifen.
Ja, Alter.
Darum freut mich umso mehr, dass es geklappt hat jetzt mit uns beiden. Dass dir so gut geht, dass du voll im Flow bist, dass du den Burning Man vor dir hast. Ich weiß, wie viel der dir bedeutet, wie sehr du dich immer auf den Burn freust. Ist wahrscheinlich gerade echt eine coole Phase für dich, oder?
Ja, eben, also ich habe es ja vorhin im Vorgespräch schon ganz transparent gesagt, ich bin jetzt auch am Limit gerade, eben dadurch, dass ich so viel Commitments Anfang des Jahres eingegangen bin. Und jetzt war schon meine Kundenparty am Wochenende, und jetzt hatte ich noch mein, das Metanoia, also das Retreat ist jetzt auch voll die Leute sind happy und freuen sich und jetzt ist schon der erste Stein vom Herzen gefallen und jetzt ist halt noch das Projekt Burning Man, was auch ein fettes Projekt ist, also Leute, die noch nie gegangen sind, das ist nicht nur Fun, also da bist du auf jeden Fall auch einiges am Organisieren, um dorthin zu kommen und auch gut dorthin zu kommen. Und wenn dann noch das Retreat durch ist, ich glaube, dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Raum, um alles dann wieder zu integrieren. Eben, wie gesagt, ich bin jetzt schon wieder am Limit und das ist aber gleichzeitig auch etwas, was sich durch mein Leben irgendwie schon immer so ein bisschen durchgezogen hat. Das, ja.
Ja, so bist du halt, ne? So ist der Mischa. Alles klar, ja. Mein Lieber. Dann verlinke ich Shameless Life und deine Seite in den Shownotes.
Geil.
Das ist der Ort, wo man dich trifft, oder?
Ja, also eben, wie gesagt, wenn jetzt irgendjemand zugehört hat und das auf Resonanz gestoßen ist, was ich da gesagt habe, oder vielleicht hat sich auch total getriggert, was ich gesagt habe, dann vielleicht einfach mal ein bisschen weiter gucken. Und eben, es gibt genügend Ressourcen, es gibt Instagram, es gibt ein Buch, es gibt eine Webseite, einfach mal einchecken, ja.
Ja, alles klar, hau ich alles in die Shownotes und viele liebe Grüße nach Berlin. Danke für deine Zeit, Digi, und bis bald.
Muchas gracias.
Peace. Ciao. And out.
Jö.
Jö, ist noch am Stoppen. Vielleicht hört man uns noch. Steht immer noch Stopping. Bei dir auch?
Nee, also ich weiß auch gar nicht. Aber haust du es einfach so hoch?
Ja, ich mache immer einen One-Take.
Okay, krass. Ja, geht eigentlich auch, ja.